Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Gisa Funk im Studio. Pandemie, Papierkrise, Konsumflaute. Das sind drei Schlagworte, die schon etwas länger unheilvoll durch die Buchbranche geistern. Der Schriftsteller und Journalist Jan Groh aber, der ließ sich von diesem Krisengerede nicht abschrecken. Er gründete 2021 trotzdem seinen Verlag Soleil Champ. Wahnwitz oder Heldentat, darüber sprechen wir gleich. Außerdem gibt's heute einen weiteren Lesetipp aus unserer Reihe Sommerklassiker. Aber zuerst, da steht am Anfang der Sendung die Frage, wie erlebt eigentlich ein blinder Mensch die Welt? Genau darüber hat der aus dem Iran stammende Autor Eskandar Abadi seinen ersten Roman geschrieben. Der trägt den anspielungsreichen Titel Aus dem Leben eines Blindgängers und er ist deutlich autobiografisch inspiriert. Wie viele Linksoppositionelle musste auch Abadi Jahrgang 1959 nach der Islamischen Revolution unter Ayatollah Khomeini aus dem Iran fliehen. Seit 1980 lebt er in Deutschland, seit 2002 als Radiojournalist in Köln. Und wie sein Roman hält, ist auch der 62-jährige Abadi von Geburt an erblindet. Wie aber schreibt man eine dramatische Familiengeschichte aus der Sicht eines Blinden? Tanja Lieske hat Abadis Roman gelesen.
Als blindes Kind zur Welt zu kommen im Iran der 1950er Jahre, konnte eine lebensgefährliche Angelegenheit sein. In der Familie des neugeborenen Nada jedenfalls entsteht eine gewisse Aufregung. Eine weit verzweigte Verwandtschaft spekuliert, ob es sich bei dieser Blindheit um eine Gottesstrafe handeln könnte. Auch um dieses Gerede zum Schweigen zu bringen, greifen die Eltern zu einer List. Sie gehen nachts zu einem Brunnen, wo sie vorgeben, dass der Vater das Kind ertränken wollte. Es kommt zu einem vorgetäuschten Handgemenge zwischen ihm und seiner Frau. Schließlich schreitet die ebenfalls bestellte Großmutter ein. Sie ermahnt die Mutter des Kindes und spricht zugleich zur Menge der Schaulustigen.
Solange ich lebe, wird niemand deinen Kindern etwas antun. Blind hin, Gottesstrafe her. Das sind auch Gottesgeschöpfe, und wenn jemand mein Haus betritt, um nur einen bösen Blick auf diese Kinder zu werfen, schmeiße ich ihn in den Brunnen, in den dieses Scheusal meine Enkel zu werfen gedachte, und sei es mein eigener Mann, der nur davon lebt, dass er ein Nachkomme des Propheten ist.
Der junge Nada überlebt also, genauso seine etwas ältere Schwester Nasrin, die ebenfalls von Geburt an blind ist. Doch die Geschichte, die hier erzählt wird, folgt vor allem Nada, wobei sie die klassischen Stationen eines Bildungsromans aufgreift. Kleinkindzeit, Erziehung und Schule, die erste Liebe, Erweckung von speziellen Gaben und der Lebensaufgabe. Das alles geschieht mit zwei besonderen Vorzeichen, denn der Iran steuert auf die Islamische Revolution des Jahres 1978-79 zu. Außerdem wird dieser Roman konsequent aus der Perspektive des blinden Nada erzählt. Es entfallen alle äußeren Beschreibungen von Mensch und Umwelt. Das hat einen großen Reiz. Auch den Lesern werden viele Sinne geschärft. Etwa, wenn die Familie mit Nada, der nun ein Kleinkind ist, einen Ausflug in eine andere Stadt unternimmt.
Isfahan roch anders. Sogar die Autoabgase stanken anders. Wo es nicht nach Auto roch, roch es nach Kräutern, nach alten Frauen mit Körben voller Obst und Gemüse, nach frischem Gips und an etlichen Stellen nach faulem Abwasser. Aber auch das, was man hörte, war mir fremd. So gab es Schwärme von geschwätzigen Spatzen. Auch die Menschen hatten einen seltsamen Akzent, sie sprachen viel gedehnter als wir und ließen ihre Wörter viel zu oft mit S enden.
Erzogen wird der kleine Nada von britischen Missionaren. Später auf der weiterführenden Schule kommen deutsche Lehrer hinzu. Nicht alle Zusammenhänge und Entscheidungen der Eltern erklären sich. Der Roman bewahrt seine tastende Binnensicht. Das bringt viel Unmittelbarkeit ins Erzählen, manchmal aber auch etwas Beliebiges, wenn sich eine Begebenheit des Jugendalters an die nächste reiht. Man merkt schnell, dass man es mit autobiografischem Material zu tun hat, auch wenn eine Fährte der Ablenkung gelegt wird. Erzählt wird dieser Roman nämlich sozusagen aus der Aktentasche. Man trifft zu Beginn einen Iraner, der im Exil in Frankfurt lebt und der behauptet, er habe das Manuskript eines Blinden in der Aktentasche nach Deutschland gebracht und es dort jahrzehntelang vergessen. Was bedeutet, dass sich der fiktive Herausgeber zur Geschichte seines Helden verhalten muss, jedenfalls so lange, bis er zu erkennen gibt, dass sie seine eigene ist. Dazu legt er sich eine manchmal irritierende, nämlich abwertende Diktion zu.
So gesehen mutierte Nadas Klage über den angeblichen Verlust des Vaters zu losem okzidentalen Geschwätz, das er unbewusst in den christlichen Heimen aufgesaugt hatte.
Im Herzen dieses Romans steht Nadas Talent. Schon früh merkt er, dass er musikalisch ist. Er muss sich durchbeißen. Niemand steht ihm zur Seite, als er beschließt, das Geigenspiel zu erlernen. Er spart für und kauft sich das erste Instrument im Alter von nur 12 Jahren, spielt lange nach Gehör und schafft es schließlich bis ins staatliche Rundfunkorchester. Um diese beeindruckende Lebensleistung herum gruppieren sich dramatische Ereignisse. Nadas Vater nimmt sich eine Zweitfrau, was zusammen mit einer wachsenden Zahl von Kindern zu beengten Verhältnissen führt. Gleichzeitig brodelt es im Land. Man bangt um die Sicherheit des jungen Mannes Nada, der irgendwann von der Sittenpolizei des neuen Regimes erwischt wird, die alle Zerstreuungen untersagt hat.
Die 4 Gardisten gingen in den Nebenraum und berieten sich offenbar. »Sollen wir die 3 hängen oder erschießen?«, fragte einer, der bislang kein Wort gesprochen hatte. »Ach, wenn ihre Scheißinstrumente zerstört sind, dann sterben sie von selbst«, sagte der Nachtwächter. »Ich war wegen meiner Geige den Tränen nahe.«
Aus dem Leben eines Blindgängers ist ein Roman von einer beeindruckenden stofflichen Fülle. Allein die Beeinträchtigung und die Begabung des Helden, seine Jugend in einer grausamen Zeit, bietet ein Tableau, aus dem sich ein Page-Turner oder auch ein kapriziöser Schelmenroman gestalten ließen, was leider unterbleibt. Vieles bleibt unkonturiert und wirkt, als spielte Eskander Abadi nicht nur mit seiner Figur, sondern auch mit sich selbst verstecken. Wenn man seinen Debütroman dennoch mit Gewinn liest, dann liegt das vor allem an der beeindruckenden Gestaltung der Sinneswelt. Selten gab es so viel zu hören, zu riechen und zu schmecken wie in diesem Debütroman.
So lautet das zwiespältige Urteil von Tanja Lieske über Aus dem Leben eines Blindgängers von Eskander Abadi. Der Roman ist im Katapult Verlag erschienen, 320 Seiten, 20,70 Euro. Es ist ein altes Gesetz der Buchbranche. Diejenigen Manuskripte, die nicht bei den großen Verlagen unterkommen, die werden öfter bei den kleineren Verlagen publiziert. Und manchmal sind das dann sogar die interessanteren Bücher. Jüngstes Beispiel für einen solchen Fall ist der neu gegründete Sol & Champ Verlag aus Ostdeutschland mit dem Russland-Roman Ein Winter in Jakuschewsk von Martin Groß. Hat der Verlagsgründer Jan Groh hier gerade ein viel diskutiertes und viel bejubeltes Buch der Stunde vorgelegt. Im Januar 2021, also mitten im zweiten Corona-Lockdown, hat Jan Groh seinen Ein-Mann-Verlag Sol & Champ gegründet, auf Deutsch übersetzt Sonne und Gesang. Und vor der Sendung konnte ich mit dem Senkrechtstarter der Buchbranche sprechen. Und als erstes habe ich Jan Groh gefragt, wie er eigentlich auf die Idee mit der Verlagsgründung kam und welche Rolle dabei sein Startkapital gespielt hat.
Nein, mit Lotto gewinnen oder so hat das gar nichts zu tun. Ich fand einfach, dass es an der Zeit war. Und ich habe eigentlich auch gar nicht über Corona und Einschränkungen nachgedacht, sondern gedacht, okay, ich bin jetzt zu häufig in Buchhandlungen gegangen und frustriert ohne Buch wieder abmarschiert. Und andererseits habe ich zu viele Autoren getroffen und von denen Manuskripte auch bekommen, die ich wirklich hervorragend fand und gedruckt sehen wollte. Und dann habe ich einfach gesagt, nee, jetzt ist es einfach Zeit. Wenn das in anderen Häusern keine Heimat findet, so ein Manuskript, dann muss es eben bei dir sein. Und dann habe ich den Verlag Sol & Champ gegründet.
6 Bücher hat Ihr Verlag Sol & Champ derzeit im Programm. Das sind ja zum Teil sehr unterschiedliche Bücher. Also da findet man ein Gedichtband, eine Literaturgeschichte, einen Roman, einen Russlandroman. Nach welchen Kriterien suchen Sie diese Bücher aus?
Eigentlich geht es mir nur darum, dass es ein Buch ist, das mich mitnimmt, das mich bereichert, das mich Neues lehrt, das mich gefangen nimmt. Dann kann es fast jedes Buch sein. Und was die literarische Richtung angeht, mit Gedichten, Drehbücher haben wir ja auch als Schwerpunkt, da sind wir relativ offen. Es muss nur ein Buch sein, das uns innerlich überzeugt und das ja einfach uns gefangen nimmt.
Sie sagten vorhin, Sie wären, bevor Sie den Verlag gegründet haben, öfter in Buchhandlungen gegangen und frustriert wieder rausgegangen, weil Sie eigentlich nichts gefunden haben, was Sie interessiert. Was fehlt Ihnen denn bei den anderen Verlagen oder gerade jetzt beim aktuellen Buchmarkt?
Ja, es gibt, glaube ich, wirklich in der Buchlandschaft aktuell zwei Bewegungen. Das eine sind die großen AG-Verlage, die man aus jeder Buchhandlung kennt, wo Titel einfach ein bisschen in Serie produziert werden und wo vor allen Dingen, das ist, glaube ich, die neue Entwicklung, Titel nur dann ins Programm aufgenommen werden, wenn auf ihnen quasi schon die Umsatzzahlen mit aufgedruckt sind in dem Manuskript, das ein Autor anbietet. Und das ist, glaube ich, Grund meiner Frustration, denn es ist natürlich so, wenn so etwas draufgedruckt stehen soll, in Anführungsstrichen, vom Inhalt, dass man sofort denkt, das verkauft sich 10.000, 20.000, 30.000 Mal dieser Titel, dann bedeutet das, dass es von seinem Inhalt gewissen Konventionen entsprechen muss und gewissen Erwartungen auch von Seiten der Lektoren und der Verlage, die das veröffentlichen. Und das ist etwas, was mich sehr frustriert, denn eigentlich lese ich Bücher, um mich überraschen zu lassen, um eben Neues kennenzulernen. Und so etwas fehlt mir gerade in diesen großen AG-Verlagen zunehmend, während es einige kleinere, sehr engagierte Verlage gibt, die sich immer noch für solche Projekte, die natürlich viel schwerer zu verkaufen sind, sich öffnen dafür und so etwas versuchen. Einfach sagen, nee, das ist mir das Risiko wert. Wir wollen dieses Buch, einfach weil es so ein tolles Buch ist, drucken.
Wie finden denn die Autoren oder die guten Manuskripte, sage ich jetzt mal, wie finden die denn zu Ihnen als Verleger vom Solechand Verlag?
Also zum einen haben wir auf unserer Homepage eine Möglichkeit, wenn man uns ein Manuskript anbieten will, dann kann man das gerne herschicken und ich werde mich dazu äußern. Und zum anderen sind es einfach über Kontakte, über Hörensagen. Man hat gehört, hier der und der hat ein Manuskript mal geschrieben, hat das nicht unterbekommen, obwohl es so ein tolles Buch ist. Und über solche informellen Kontakte läuft auch sehr viel. Wobei eine Ausnahme ist eben gerade der letzte und aktuelle Titel von uns, Ein Winter in Jakuschewsk von Martin Groß. Und da ist es tatsächlich so, dass ich über ein erstes, ein vorangehendes Buch, das Martin Groß geschrieben hat, auf den Autor aufmerksam geworden bin, dass ich ihn einfach gefragt habe, ob er, wenn er mal wieder ein Manuskript hätte, ob er es vielleicht bei uns veröffentlichen wollte. Und das hat tatsächlich funktioniert.
Hat Sie dieser Erfolg des Romans, Ein Winter in Jakuschewsk von Martin Groß, hat Sie das überrascht?
Überrascht? Eigentlich nicht, denn dieses Buch, Ein Winter in Jakuschewsk, ist qualitativ so fantastisch geschrieben. Es ist wirklich ein reines Vergnügen in der Lektüre und transportiert trotzdem gleichzeitig ein sehr aktuelles Thema, denn es geht letztlich darum, was zwischen Russland und dem Westen schiefgelaufen ist. Aber gerade für so einen ganz kleinen Verlag wie das Solechand ist das natürlich eine ganz große Überraschung. Deshalb einfach, weil man nicht damit rechnet, wahrgenommen zu werden in diesem riesigen Bücherbetrieb. Und wir stehen ja mit anderthalb Jahren, die es dem Verlag jetzt gibt, wirklich noch ganz am Anfang unserer Entwicklung.
Das sagt der leidenschaftliche Literaturliebhaber Jan Groh. Sein bemerkenswerter Ein-Mann-Verlag heißt Sol et Chant, Sonne und Gesang. Und er ist wegen des Romans von Martin Groß, Ein Winter in Jakuschewsk, gerade in aller Munde. Und nun wird's zum Abschluss der Sendung noch einmal feministisch-kämpferisch und auch sprachpolitisch. Denn in unserer Reihe Sommerklassiker, da geht's heute um den einzigen Roman der österreichischen Autorin Ingeborg Bachmann. Unter dem Titel Malina erschien er 1971 und er sorgte damals für viel Diskussionsstoff und bei manchem männlichen Literaturpapst auch für machistischen Spott. Alles Weitere von Miriam C.
Sommerklassiker. Malina von Ingeborg Bachmann.
Es ist das brutalste Stück Prosa, das Ingeborg Bachmann je veröffentlicht hat.
Mein Vater nimmt ruhig einen ersten Schlauch von der Wand ab. Ich sehe ein rundes Loch, durch das es hereinbläst, und ich ducke mich. Mein Vater geht weiter, nimmt einen Schlauch nach dem anderen ab, und ehe ich schreien kann, atme ich schon das Gas ein, immer mehr Gas. Ich bin in der Gaskammer, das ist sie, die größte Gaskammer der Welt, und ich bin allein darin.
Das mittlere Kapitel von Bachmanns erstem und einzigem Roman Malina erzählt einen Albtraum an der Grenze des Sagbaren. In der Hauptrolle der Vater einer namenlosen Ich-Erzählerin. Er tritt auf als Mörder, als KZ-Scherge, als Folterer und Vergewaltiger. Sofort kriecht der Verdacht zwischen die Zeilen, dass der eigene Vater, NSDAP-Mitglied und Wehrmachtsoffizier Matthias Bachmann, für den mordenden Romanvater Modell stand. Obwohl Ingeborg Bachmann ihrem Vater, der noch lebte, als Malina 1971 erschien, diese Lesart zumutete, wäre sie ein Kurzschluss. In seiner Überzeichnung ist der Romanvater die Verkörperung des Bösen schlechthin, so wie Ingeborg Bachmann in ihrem Schreiben überhaupt die Frage antreibt, wie Gewalterfahrung in Worte zu fassen ist.
Ich werde Ihnen ein furchtbares Geheimnis verraten. Die Sprache ist die Strafe. In sie müssen alle Dinge eingehen und in ihr müssen sie wieder vergehen nach ihrer Schuld und dem Ausmaß ihrer Schuld.
Über 350 Seiten erzählt die damals bereits als literarischer Popstar und Büchner-Preisträgerin gefeierte Autorin Ingeborg Bachmann in Malina eine Dreiecksgeschichte. Die Handlung lässt sich nicht einfach herauskristallisieren aus den erratischen Monologen, gestörten Telefonaten und unvollendeten Briefen. Doch ist gerade diese poetische Schwebe ein Reiz des Romans und eine aufregende Erzählweise, in der die Grenzen zwischen fiktiver Realität und Vorstellung verschwimmen. Eindringlich vermittelt Bachmann das Leiden der Ich-Erzählerin, die ihr biografisch sehr ähnelt und auch eine österreichische Autorin ist. Sie steht zwischen dem verheirateten ungarischen Nachbarn Ivan, auf dessen Anrufe sie sehnsüchtig wartet, und dem Militärhistoriker, ihrem Mitbewohner. Malina. Er versucht vergeblich, das Leben der allmählich dem Wahnsinn verfallenden Erzählerin zu ordnen. Er tabuisiert ihr erotisches Begehren und verkörpert damit die patriarchalen Prinzipien, die der Ich-Erzählerin längst zu einem alter Ego geworden sind.
Ich war allerdings von Anfang an unter ihn gestellt. Und ich muss früh gewusst haben, dass er mir zum Verhängnis werden müsse, dass Malinas Platz schon von Malina besetzt war, ehe er sich in meinem Leben einstellte.
Am Ende wird die Erzählerin sterben, einfach verschwinden in einem Riss in der Wand. Es war Mord, heißt der berühmte letzte Satz des Romans. Doch wer sie auf dem Gewissen hat, die patriarchale Erziehung, die gesamte männerdominierte Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts oder der kaltherzige Ivan, darauf gibt Bachmann keine Antwort. Die zeitgenössische Literaturkritik war sich uneins über die Bedeutung des Romans. Überschattet wurde die Rezeption von biografistischen Lektüren, die in der als überspannt und hysterisch abgewerteten Erzählerin Ingeborg Bachmann selbst identifizieren wollten. Nach einer ersten Wiederentdeckung durch die Frauenbewegung der 80er Jahre nehmen jüngere LeserInnen in den letzten 10 Jahren und unter Eindruck der vierten Welle des Feminismus dieses Sprachkunstwerk noch stärker strukturell in den Blick und lesen Malina als Biografie einer Intellektuellen zwischen historischen und individuellen Gewalterfahrungen. Und als solche hat der Roman auch über 50 Jahre nach Erscheinen nichts an Dringlichkeit verloren.
Das war der Sommerklassiker-Tipp von Miriam C. Malina von Ingeborg Bachmann liegt in einer aktualisierten Neuauflage im Surkamp Verlag vor. 362 Seiten, 10 Euro. Und damit genug der Literaturneuigkeiten für heute. Am Mikrofon war Gisa Funk und die sagt in Uwe Seeler-Manier Tschüss. Machen Sie es gut.